mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute eine neue Ausgabe. Es wird nicht nur kulinarisch, es wird auch erotisch mit Starkoch Alexander Herrmann. Ja. Clemens, wir haben das Gespräch ja beide zusammen angehört. Ja. Du, hast du dich denn schon vorbereitet auf den Valentinstag?
Nee, ich vergesse den immer und dann am 14.02. Bam, fällt es mir mit ein bisschen Glück ein oder es gibt Drama.
So, jetzt pass auf. Du hast es ja jetzt gehört, es gibt so vieles, was man machen kann in der Vorbereitung, aber dann auch am Tag selbst, um den Partner wirklich in Schwingung zu bringen. Alexander und ich, wir gehen gleich gemeinsam all die Dinge durch, die man machen sollte, aber wir reden auch über die Dinge, die man auf keinen Fall machen sollte. Stichwort Elefantenslip. Ich sag's einfach nur mal so.
Ich hab viel gelernt.
Also wer mehr wissen will, einfach reinhören. Außerdem erfahren wir, wie man unter Umständen 100 Jahre alt werden kann. Denn Alexander Herrmann hat's drauf. Viel Spaß mit den Waffeln einer Frau.
Er hat gerade gesagt, wenn er mich sieht, dann ist er on. Das ist beste Voraussetzung für unser Gespräch heute. Und ich bin sehr froh, dass es überhaupt geklappt hat, weil er hat mir gerade schon verraten, technische Ausstattung ist nicht seins. Alexander Herrmann ist in der Leitung. Guten Tag.
Hallo, grüß dich. Ja, technisch, also ich habe keinen Laptop. Weil es war ja so, ne, das, zur Not reicht's ja, wenn Sie einen Laptop haben. So, ja, du kein Laptop. Größtes Geheimnis, ich habe keine E-Mail-Adresse. Das ist der größte Schutz in meinem Leben, keine eigene E-Mail-Adresse zu haben. Ich habe ein Büro in Würzberg, die Sabine sitzt da und die ist quasi meine lebende E-Mail-Adresse und die arbeitet das immer ab und ruft mich immer an, wenn das dringend ist oder sendet eine Sprachnachricht. Aber ich habe doch kein Laptop.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja der größte Luxus, den man haben kann. Besser geht's ja nicht. Mein Vater zum Beispiel, der war Musiker und der ist bis heute, hat ja noch nie an einem Computer gesessen. Der guckt auf so einen Bildschirm und sagt, oh, das flackert aber, das ist mir unangenehm. Der weiß nicht, wie das ist. Das ist doch toll.
Also es ist wirklich, es ist ein Seelenschutz, muss ich echt sagen, weil also ich kommuniziere natürlich mit meinem Führungsteam und so weiter, mit den ganzen Mitarbeitern, wirklich kann man so sagen, über Sprachnachrichten. Mhm. Sprachnachrichten haben halt den Vorteil, dass du natürlich Betonungen reinlegen kannst, die du bei einem schriftlichen Text, das ist ja die Erfindung der Emojis, jeder liest ja den Text anders. Also wenn ich im Büro sitze und die Sabine liest mir eine E-Mail vor, weil ich eben am Ende vom Büro am Schreibtisch sitze, dann kann ich dir quasi innerhalb von wenigen Sekunden sagen, ob es vorher mit der Person, die E-Mail verfasst hat, schon Zoff gab oder nicht. Weil den liest sie das anders. Deswegen bin ich so der Sprachnachricht-King und versuche auch unter einer Minute zu bleiben. Aber es ist wirklich, wenn ich jetzt noch E-Mail hätte und es würde auf dem Handy immer so aufploppen, ich müsste es lesen. Das ist wie ein innerer Drang. Und deswegen ist es wirklich eigentlich eher eine Schutzfunktion als Faulheit.
Und sehr ungewöhnlich für einen Mann, weil Männer haben schon gerne so ein technisches Gerät in der Hand. Also vielleicht ist es jetzt ein bisschen Klischee, aber gucken so, wer fragt nach mir? Wie läuft's? Wie stehen die Aktien? Sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, das ist toll, dass du das eigentlich von dir gibst und dich trotzdem als vollwertiges Mitglied dieser männlichen Gesellschaft fühlst.
Okay, weißt du, das ist der Unterschied von denen, die du jetzt geredet hast, die fahren wahrscheinlich so Batterieautos. Ja? Ich habe heute gehört, Tesla hat irgendwie 94% Umsatzsteigerung oder Autos gegenüber dem Vorjahr oder so verkauft und 4 Milliarden mehr Gewinn. Ja. Und ich bin ja erst noch am Umsteigen, noch kann ich ja, für mich ist es noch zu schwierig, weil ich ja fahre fast 70.000 Kilometer im Jahr. Ja. Also für mich ist es noch zu schwierig, auf Batterie umzusteigen. Ich bin mal gespannt, wann das passiert. Das heißt also, ich habe dann auch noch das Gerät am Lenkrad.
Das ist ja wirklich toll. Also das heißt, du hast einfach sehr gute Leute, auf die du dich verlassen kannst. Hast du so, mit wem telefonierst du am häufigsten? Mit der berühmten Sabine aus deinem Büro?
Oh, ich glaube, am häufigsten kann ich so eigentlich nicht sagen. Es geht einfach reihum, je nachdem, um was es geht, ob es jetzt küchentechnisch was geht, ob es dann organisatorisch was geht, ob es in der Führungsgruppe auch so hinter den Kulissen geht. Ich glaube, es ist gar nicht einmal so, dass ich wirklich so viel telefoniere, sondern es ist wirklich dann eher die Sprachnachricht, weil da kann jeder entscheiden, wann er sie abhört. Wenn es wichtig ist, schreibe ich das auch mal drunter. Wenn es nicht wichtig ist, schreibe ich das auch manchmal drunter. Weil so, weil ich versuche natürlich zum Beispiel, wenn die am Wochenende frei haben, nichts zu schicken. Ja. ja, damit man, wenn man frei hat, auch wirklich die Zeit einfach hat, den Kopf ein bisschen abzuschalten, ne? Weil man ist ja trotzdem immer mit dabei. Mhm. Und weil ich ja vorhin Tesla auch zitiert habe, ich habe mal ein Interview gesehen mit einem ehemaligen Manager von ihm, der sagt halt, naja, der ist natürlich ein wahnsinniger Typ, weil der kommt halt ins Büro, legt sich mal am Boden, schläft da 10 Minuten, steht wieder auf, ist dann natürlich wieder voll mit Vollgas dabei.
Wir reden und über er fordert Elon Musk. Von,
genau, Entschuldigung, ja. Elon Musk, ja. Und er fordert seine Leute mindestens 12 Stunden pro Tag, mhm, und das 6 bis 7 Tage die Woche. Und da sagst du, wenn du natürlich nach 12 Stunden Büro nach Hause gehst, dann rattert dein Kopf ja weiter. Und der fordert, und jetzt kommt's, Achtung, eigentlich macht er eine geplante Überforderung seines Spitzenteams und dann formen sich daraus natürlich ganz spezielle Diamanten. So in Ähnlichen hat er das ausgedrückt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, tendenziell habe ich in meinem eigenen Leben oft gemerkt, wenn ich eine leichte Überforderung habe, dann bringt es dich natürlich in den nächsten Schritt. Aber trotzdem muss man damit sehr sensibel umgehen und ich versuche, mein Team nicht zu überfordern. In gewissen Punkten muss man mal einen Reiz setzen, dann muss man auch mal sagen, Leute, wir müssen das jetzt irgendwie erreichen, das oder jenes. Aber wenn du an den paar Tagen, wo du dann in einer Woche frei hast, in deiner Woche, dann versuche ich dir auch zu verschonen und einfach wirklich den Kopf frei zu lassen.
Ja, das finde ich auch. Und es ist auch nicht jeder Elon Musk. Ich habe ihn mal kennengelernt. Er ist ein spannender Typ, aber he's crazy. Also der fängt auch einfach mitten im Gespräch an zu weinen, angesprochen auf die Batteriesituation und die seltenen Erden aus Afrika. Oder er geht einfach raus zwischendurch oder er macht eine 1 Minuten lange Pause während einer Rede. Es ist alles möglich. Aber vielleicht ist er einfach nur übermüdet.
Ja, ich weiß nicht. Also es klingt so, wie du das gesprochen hast, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt in der Apothekenumschau nachlesen würde, dann hätte ich gedacht, würde ich sagen, das hätte ja autistische Züge.
Ja, das kann ja gut sein. Und wir sind einfach zu wenig Autist, um einen Weltkonzern aus dem Boden zu stampfen. Ich wünschte, ich wäre mehr Autist, dann hätte ich schon die Weltherrschaft.
Aber es ist natürlich auch so, jetzt habe ich das verstanden, nee, wenn der 1 Minute einfach eine Pause beim Sprechen macht, dann hat es natürlich auch mit deiner Wirkung was zu tun. Wenn man dich anschaut, dann gibt es natürlich diesen Moment, also ich merke es ja auch gerade, mir fehlen die Worte, ich schaue dich an.
Er hat mich gefragt, das war ganz lustig, das war so ein, das jetzt nur nebenbei, Elon Musk, ich habe so eine Veranstaltung moderiert, da wurde ihm ein Preis verliehen und da waren nur die 30 DAX-Vorstände irgendwie eingeladen und die haben wie so kleine Hündchen vor ihm gesessen und haben so gesagt, Herr Musk, sagen Sie uns doch mal, wo die Zukunft hingeht. Und dann hat Herr Musk über Träume gesprochen und über den schönsten Tag im Leben und dann hat er mich, ich war glaube ich wirklich die einzige Frau im Raum, gefragt, was für mich der Traum meines Lebens ist, was für mich das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann, was ich machen kann. Und dann habe ich gesagt, in Schweden in einen See zu springen, morgens früh mit einer Tasse Kaffee am Steg, nackt. Und dann haben alle so, dann war so Schweigen. Und dann haben mich alle so angeguckt und dann dachte ich mir so, ob mir das jetzt recht ist, dass sie sich vorstellen, wie ich jetzt morgens. Also nackt, es ist ja auch alles nicht mehr so. Naja.
Nee, aber das Schöne ist, wie du angefangen hast zu sagen, Schweden morgens am See.
Ja genau, und das nackt habe ich so nachgestellt.
Das war klar, ja. das muss
einfach
sein.
Ja klar, die Klatsche
sein,
muss hinten rüberkommen. Wenn ich direkt mit nackt anfange, schließen die schon die Augen, weißt du? Ich wollte, dass die sozusagen...
Ich wollte nur sagen, mein Gedankengang war da so, weil die ultimative Freiheit ist in einem See, wenn du ja nackt badest und wir haben das alle in unserem Leben schon erlebt, meistens in einem sehr frühen Zeitpunkt, so pubertär und drumherum, da war das fast schon noch eine Mutprobe, aber wirklich ja nackt im Wasser zu schweben, nenne ich es jetzt mal, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als hast du noch, und wenn der Stoff noch so klein ist. Ja,
ja, und bei mir ist er inzwischen echt, also so klein ist mein Stoff gar nicht mehr, den ich anhabe beim Badeanzug. Aber findest du das auch? Ich finde, wenn man mich jetzt fragen würde, was ist für dich der schönste Moment, dann ist es für mich Schwimmen in einem See. Ich mag auch lieber See als Meer und auch lieber See als Swimmingpool oder so. Ich kenne gar keine Swimmingpools, ehrlich gesagt. Und dann so Schweden ist für mich so ein Sehnsuchtsort und dann wirklich dieses morgens mit dem Kaffee runter auf den Steg ganz alleine. Was würdest du sagen, wenn du dir jetzt, du darfst dich irgendwo hin wünschen?
Also es ist wirklich so, ich bin da restaurantlastig in dem Moment und es ist wirklich, ich würde mich zu den 10 oder 20 sensationellsten Restaurants dieser Welt, ich würde mich da gern reinsetzen und ich würde das ganze Menü gern essen, kleines Stückchen Wein dazu und glücklich würde es mich machen, wenn ich quasi auf den Knopf drücken könnte und es würde im Körper nichts hängen bleiben, also, außer die Nährwerte, die positiv sind. Ja. Und dann würde ich gern von einem zum nächsten Gebiet gebeamt werden. Also ich habe immer so ein bisschen den Traum, mit einem außergewöhnlichen Automobil durch Europa zu fahren, so 2-3 Wochen von einem Restaurant zum anderen, dort ein schönes Hotel, 2-3 Tage bleiben und dann weiterzufahren. Also
ja, aber das muss doch umsetzbar sein.
Ja, ja, ist es ja im Grunde auch. Ist es auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an The Taste denke, da zeichnen wir auch zwischen 3 und 4 Wochen auf. Da bin ich auch zwischen 3 und 4 Wochen nicht zu Hause. Aber komischerweise ist, wenn ich das jetzt selber machen würde, wenn ich jetzt sagen würde, komm, ich fahre jetzt 4 Wochen durch Europa, dann hätte ich so eher das Gefühl, jetzt irgendwas, ich habe ein schlechtes Gewissen, zu viel freie Zeit für mich selber einzufordern. Mhm. Also bestes Beispiel, das ist mir jetzt aufgefallen in dieser ersten Januarwoche, also zwischen dem 3. und dem 10. Januar, habe ich mir vorgenommen, weil das ist nämlich so eine Woche, manche kommen am 3. an diesem Montag, dem Januar schon ins Büro, die anderen erst am 10. Mhm. Das heißt, wenn dich jemand am 4. quasi eine Mail schreibt, also das heißt, ich dir als Information kriege, musst du noch nicht antworten, weil du könntest ja auch erst am 10. oder 11. ersten wieder im Büro
sein.
Also
eine ruhige Woche.
Das ist so, ja, das ist so eine Woche, wo keiner an dich eine Erwartungshaltung haben kann. Du kannst dich da, und es war wirklich gar nicht so einfach. Ich habe mir das vorgenommen zu sagen, diese Woche bleibst du zu Hause, machst du möglichst gar nichts. Und ich muss dir sagen, ich habe da gelernt oder über mich selber reflektiert, dass das gar nicht so simpel und so einfach ist, weil ich da schon das Gefühl, da schleicht es immer mal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen so rein, ich müsste doch eigentlich jetzt. Und das ist so ein innerer Kampf, den du dann führst, du sagst, nein, musst du eigentlich nicht. Es ist alles in Ordnung, du hast alles im Griff, ob du es heute machst oder in 5 Tagen, es ist alles gut. Und das musst du in dieser schnelllebigen Zeit und vor allem aus diesen 21 Monaten davor mit Corona, wo es keine Ruhe gab für mich, das musste ich erst wieder lernen.
Ich habe einen so kalvinistischen, ich weiß nicht, was das ist, ich habe so eine kalvinistische Sache in mir, dass ich mich auch immer so ein bisschen quälen muss, damit ich es genießen kann. Weißt du, also dieses, ich fahre auch zum Beispiel dann, wenn ich wegfahre, dann weiß ich genau, am 10. Tag meiner Ferien sitze ich in meinem Haus in Österreich und denke mir, du bist schlecht. Du bist fett. Du bist nichtsnutzig. Du tust nichts dafür, dass es dir so gut geht. Du gammelst hier nur rum. Du hast nur gelesen heute und gegessen. Es ist ekelhaft. So. Und dann kriege ich eine richtige Krise. Und dann weiß ich schon, am 11. Tag werde ich richtig dann so langsam so, und dann muss ich irgendwas machen, dass es mir wieder ein bisschen, dass es weh tut. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Das ist zum Beispiel auch so, das letzte Mal so 3 Wochen am Stück Urlaub gemacht, habe ich wirklich so vor 28 Jahren oder so. Ich bin 1995 bin ich, ach Gott, ist ja noch länger her, 1995 bin ich nach Würzburg in Ellerichen Betrieb quasi eingestiegen und seitdem habe ich keine 3 Wochen mehr gemacht, 1 bis 2 Wochen, die gerne auch 2-mal im Jahr oder so, aber es ging wirklich nicht. Oder man hat sich die Zeit nicht genommen. Und ich denke oft darüber nach, was wäre, wenn ich jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen Urlaub hätte. Und ich habe ein wenig Schiss, dass wenn dann plötzlich ich sage, ja, ich brauche das eigentlich alles nicht mehr, dass ich dann gar keine Lust mehr habe, zurückzukommen und dann vielleicht dem Ganzen, was da ist, auch nicht mehr gewachsen zu werden, also zu sein. Also es ist, man merkt da schon, wie man eigentlich so in dem Zwang der Dinge drin ist, die man sich eigentlich selber auch mal so aufgebaut hat. Ich habe einmal einen hervorragenden Satz gehört, der da lautet, ein Hamsterrad von innen betrachtet sieht aus wie eine Karriereleiter.
Geilster Satz der Welt. Das ja, ist, ne? Aber es ist genau das. Mhm. Bewegung ist wichtig. Ich glaube ja, dieses immer, ich sitze jetzt mal und ich entspanne mich und so, das ist alles gut, aber das macht einen nicht zu einem leistungsbereiteren Menschen irgendwie. Also ich finde das total toll, wenn man sich die ganze Zeit bewegt und auch eine Struktur hat. Ich komme nicht gut zurecht mit diesem totalen, heute, jetzt mach mal 6 Wochen lang jeder, was er will. Da werde ich verrückt. Also ich brauche immer dieses, ich baue mir auch immer so eine Struktur, dass ich irgendwie weiterhin aufrecht stehe, weil ich habe einfach das Gefühl, wenn man mir die wegnimmt, dann sack ich so weg.
Ja, Struktur ist ja auch eine Form von Disziplin. Das ist ja auch, also das Leben ist ja Disziplin. Für mich ist das Leben Mathematik und Disziplin, kann man so sagen.
Ach, das heißt, aber wieso Mathematik?
Naja, also jetzt mal ganz banal gesagt, wenn da irgendeiner einen vom RKI irgendeinen Wert berechnet, ist das schon Mathematik. Ja. Also ich finde, das Leben ist mehr Mathematik als Rechtschreibung.
Ja.
Also ich komme im Dreisatz besser durchs Leben, als wenn ich einen Rechtschreibfehler schreibe.
Was ist nochmal der Dreisatz? Nur so ganz kurz. Ich hab's ja gleich. Wenn du mir ein Stichwort sagst, weiß ich es gleich. Also,
Also zum Beispiel, wenn ich sage, wir haben 900 Euro in der Tasche, mhm, das entspricht 100% und wir können jetzt 40% ausgeben. Also muss ich die 40 540, mal die 900 nehmen, okay, durch die 100.
Gut.
Das ist der Dreisatz.
Habe ich verstanden.
Ja.
Gut. Bei mir ist, glaube ich, eher Rechtschreibung.
Wir wären ein super Duo. Wir kämen durchs Leben. Ich würde sagen, ich kannst du das mal schnell ausfüllen?
Ich berechne es. Du machst die Buchhaltung. Du bist ja Gastgeber eigentlich. Das finde ich so toll, weil ich habe mir angeschaut, dein Hotel in Würzburg, das ist ja auch so wahnsinnig schön, ist ja alles so schick. Hast du auch so einen Gastronomensprech drauf? Das liebe ich ja. Was sagt man? Du bist ja im Fränkischen, da kann man ja jetzt nicht rausgehen und sagen, Mai, schaut's mal her, morgen soll es schneien oder das Wetter bleibt schön die nächsten Tag oder so. Was die Leute halt immer so, was die Gastronomen immer in den Skiorten so sagen oder Mai, schau, die Aussicht, das gibt's halt nur hier und so. Hast du auch solche Sätze?
Ja, also es ist so, wenn ich vor allem durchs Restaurant gehe, dann ist es so, dann sage ich, schönen guten Abend, schön, dass ihr hier seid, ich wünsche einen guten Start in das Menü, hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für den Besuch, ja, und dann so, weil der dritte Tisch hört ja das, was ich bei den ersten Tischen eben auch gesagt habe, dann sage ich immer schon,
nee,
ihr habt es ja schon gehört, schön, dass ihr da seid, ihr wisst es zwar vielleicht nicht, aber wir leben davon und das, so gehe ich rum und wenn die Tische dann alle ein bisschen ruhiger werden, dann stelle ich mich auch mal in die Mitte und sage, na, jetzt kann ich euch alle auch gleichzeitig begrüßen, herzlich willkommen noch einmal, schon ein sehr schönes Kleid, alle natürlich, also sowas in dieser Richtung, aber es gibt ja einen Satz, muss ich wirklich sagen, der ist ein internationaler und nationaler Standard, den du hast, wenn du bei Hotels eincheckst und wirklich, ich muss echt sagen, der macht mich über die Jahre hinweg aggressiv.
Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise.
Ja, genau, das ist, wie kann man sowas fragen?
Ich reg mich jedes Mal drüber auf. Haben wir darüber schon mal gesprochen? Habe ich schon mal gesagt? Ich rege mich jedes Mal darüber auf. Ich komme nachts um 2:30 auf allen Vieren, blutend, mit einer Schusswunde an die Rezeption gekrochen. Die Dame mit den 7 Zentimeter langen Fingernägeln und den langen Wimpern sagt zu mir, guten Abend, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Da sage ich, nein, ich bin angeschossen worden. Sie bleiben für eine Nacht, dann wird im Computer tick, 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 tick und dann herzlich willkommen, Frau Schöneberger. Und da denke ich mir immer, das kann doch nicht sein. Das muss man doch durchbrechen. Jetzt sag du.
Also ich bin zu 100% bei dir. Ich hasse diese Plattitüte aufs Extremste, weil man muss ja eins vorher, bevor du in einem Hotel eincheckst, musst du ja nicht nur buchen, du musst ja nicht nur deine Kreditkarten abgeben, du musst ein kleines polizeiliches Führungszeugnis eigentlich mit hinschicken. Dann, wenn du ja eincheckst, jetzt mal nur vom Prozess her, dann nehmen die deine Kreditkarte und dann ziehen die ersten 400 Euro erst einmal ab, bevor du überhaupt auf dem Zimmer bist, bevor du überhaupt was gesehen hast, weil die dir erst einmal unterstellen, du säufst die Minibar leer,
und klaust
den Fernseher und tust noch den Stuhl durchs Fenster rausschmeißen. Also es ist wirklich absurd. Yes, und dann fragen die dich nur, also vor allem ist es so, du hast ja schon alles abgegeben und dann tippen die wieder, wie die Wahnsinn, die wieder, wo ich sage, du weißt doch Scheiß. Ich meine, Name, zack, Einbuch. Also wirklich, also es ist echt, jetzt bin ich ja selber Hotelier, aber wir haben es Gott sei Dank ein bisschen anders, aber faktisch ist, das macht mich echt narrisch. Und dann eben diese Frage mit dieser guten Anreise und ich bin dann auch, je nachdem, wie ich es drauf bin, sage ich, nein, ich hatte keine gute Anreise. Aber und jetzt, dann sagen sie, ja, da machen wir einen Aufenthalt besonders schön. Sage ich, ach, wenn ich eine gute Anreise gehabt hätte, hätte ich wohl das beschissene Zimmer gekriegt. Nein, natürlich nicht. Sage ich, was fragen Sie mich denn dann? Ja, aber wir geben uns besonders Mühe. Ach so. Also diese Frage ist ja absurd. Also wenn wir beide jetzt bei Gucci irgendwo in der Fußgängerzone reingehen würden, dann macht der Türsteher auch nicht auf und sagt, und sind Sie gut über die Fußgängerzone gekommen? Sind wir in Hundekacke reingetreten? Ach, ja. Gott sei Dank sind Sie vorbeigekommen. Dann herzlich willkommen.
Du triffst den Nagel auf den Kopf. Und für mich ist das eben, ich habe mich mal mit einem 5-Sterne-Hotelier unterhalten und er meinte, das gibt diesen Katalog, den musst du abfragen, um in diese Kategorie 5 Sterne irgendwie zu kommen, ja. Aber mir kannst du nicht erzählen. Also wenn ich da nachts ankomme, ja, und manchmal gehe ich auf die Rezeption zu und dann sage ich, guten Tag, mein Name ist Schöneberger, ich bleibe für eine Nacht und ich hatte eine angenehme Anreise. Dann sagt die zu mir, guten Abend, hatten Sie eine, dann merkst du schon, dann ist sie total raus, weil sie in ihrem Rhythmus unterbrochen ist, ja, oder eher, oder wie auch immer. Und deswegen, ich rege mich da auch richtig drüber auf, weil ich mir denke, das ist doch nicht, das kann es doch nicht sein. Du musst doch die Menschen da abholen, wo sie sind. Und wenn ich nachts um 1:30 da einchecke und so, du hast genau recht, du musst erst deine Kreditkarte geben. Das ist genauso, wie wenn du bei der Versicherung anrufst und du musst 16 Mal deine 12-stellige Versicherungsnummer eingeben. Und das Erste, was der Typ dich fragt, wenn du endlich durchgeschaltet wirst, sagen Sie mir Ihre 12-stellige Versicherungsnummer. Sagst du, die habe ich bereits 12-mal ins Display hier eingegeben jetzt irgendwie.
Ja, deswegen habe ich keine E-Mail.
Ja, okay, du hast so recht.
Aber es ist auch, jetzt, das Kuriose ist, vor 20 Jahren habe ich diesen Satz in Würzburg abgeschafft. Und du kannst dir vorstellen, im ersten Jahr wirklich gewesen, haben wir Briefe, damals E-Mail vor 20 Jahren weniger, mehr Briefe, haben wir Briefe bekommen, wo sich Leute beschwert haben, dass sie beim Einchecken nicht mal gefragt wurden, ob sie eine gute Anreise hatten. Und da ist mir echt der Kamm geschwollen. Ich meine, der Hintergrund, dass man natürlich mit dem Gast ins Gespräch kommen will, das verstehe ich ja, aber dann muss es halt anders machen. Ja, genau. Dann muss ich halt, wenn einer ankommt, und das muss ich ein bisschen tageszeitentechnisch machen, jetzt komme ich nachmittags zum Beispiel an, dann muss ich sagen, wunderschön, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Von der Uhrzeit her könnten wir ein kleines Glas halt Begrüßungssekt trinken. Ja. Möchten Sie das haben? Weil Sie schauen eigentlich entspannt aus und das würde man direkt gern so weitermachen.
Ganz genau.
Und selbst wenn der hektisch ausschaut, kannst du sagen, der entspannende Moment, der Glas Sekt. Es gibt aber auch Kaffee, wenn Sie sagen, Sie brauchen noch was zu pullen. Und schon hast du was.
Ich weiß, du hast
ja total recht. Also das gibt Millionen von Sätzen, aber dieser blöde Standardsatz, naja gut, okay, schließen wir das jetzt innerlich ab.
Aber schön, dass wir uns, du kannst dich auch so richtig aufregen, gell? Vor allem über solche Sachen. Schreibst du manchmal rum? Aber du bist, glaube ich,
nett.
Nee, gell? Weißt du, wie du mir vorkommst? Du kommst mir nicht ganz so eitel vor wie die ganzen anderen. Und du hast mal gesagt, du hast eigentlich unter den Köchen wenig Vorbilder, hast du, glaube ich, mal gesagt, weil die wenigsten von denen eigentlich so richtig komplett am Leben teilnehmen, weil überall immer irgendwo was bei denen zu kurz kommt. Viele dieser berühmten, auch Fernsehköche jetzt und so, definieren sich ja auch darüber, immer im Stress, immer Gewichtsschwankungen von 40 Kilo hin und wieder zurück und immer das und immer das und so. Und ich glaube, da ist es auch ganz schön, wenn man sich ein bisschen in der Normalität einpendelt.
Naja, man muss vielleicht erstmal die DNA des Koches natürlich analysieren. Und da fange ich jetzt mal wirklich an, damit man mal das versteht, was das auch für uns bedeutet, wenn wir kochen, was auf den Teller servieren und dann wird es gegessen und dann spricht jemand darüber. Das ist ja jetzt mal der einfache Weg, ja. Wenn du jetzt Schulkind, gehst sonntags zu Oma essen. Die Oma, die meisten Omas, die ich kenne ein paar, die sagen immer, ach Gott, na, die Glöß, heute sind's nicht so gut geworden, das Blaugrat, ach, ich weiß nicht, und der Speck ist diesmal auch anders, du hast es gegessen und es war immer sensationell. Aber die Omas haben immer so latent, dass sie sich für irgendwas entschuldigen, was gar nicht so ist.
Richtig.
Weil sie ihr Maximales geben. Die legen ihr Herz, ihr Seele da drauf und sind mit sich sehr kritisch im Grunde. Na, hoffentlich passt dann alles drum und dran. Wir Köche tun das auch. Ich kann quasi nicht mit Vorsatz schlecht kochen. Das geht nicht. Ich mache immer in dem Moment das Maximale und dieses immer das Maximale machen. Also ich habe zum Beispiel, wie ich vor 25 Jahren nach Hause gekommen bin, ich bin ja in so einer Blase groß geworden. Das heißt, wenn du nur mit Mitarbeitern, Köchen und Co. zu tun hast, die ja immer so denken, immer das Maximale bringen zu wollen, immer mit der Leidenschaft alles zu tun. Und ich habe einfach ganz banal vor 25 Jahren fürs Hotel einen Maler engagiert und der musste was rausmalen. Und jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass der die geilste Wandfarbe dahin malt, wie man sich vorstellen kann. Und dann ist der weg, dann schaue ich hin, denke mir, was hat denn der da gemacht? Der hatte einfach keinen Bock.
Ja.
Und sowas gibt's in der Welt der Spitzenköche und auch TV-Köche nicht. Das gibt's bei uns nicht. Das ist für uns nicht verständlich. Und deswegen leben wir immer sehr gern in den Extremen. Und da habe ich vielleicht einfach für mich persönlich einen Weg gefunden, die eher so in Schach zu halten und vor allem, wenn du selber glücklich werden möchtest mit dir in einem Beruf, wo es keine Perfektion also die Perfektion ist eine Momentaufnahme. Die ist jetzt so da und morgen wird die wieder angestrebt und übermorgen wieder. Das ist wie im Fernsehen eigentlich auch, wenn du was moderierst und so weiter. Aber genau da ist der Punkt. Du musst die Chance haben, 5 Grad sein lassen zu können. Und zwar dir selber gegenüber. Du musst auch mal sagen, okay, hat jetzt nicht ganz so geklappt. Morgen wieder von vorne. Und wenn du so stark immer in deinen Fehler dich verhaftest, dann wirst du auch so ein verknöcherter Typ, der dann irgendwann den Blick fürs Schöne auch verliert und das Schöne dann nur noch als den untersten Standard ansieht. Und das man muss die Schönheit der Perfektion auch weiterhin leben können.
Aber heißt es dann, dass du auch oft unzufrieden bist, wenn du sagst, du willst immer das absolute Maximum? Gibt es dann überhaupt mal den Moment, wo du auf so einen Teller guckst und sagst, heute ist es perfekt?
Ja, also es ist wirklich so, dass immer wenn ich zusammen jetzt, ob das jetzt in Würzberg mit dem Tobias Baetz ist, in Nürnberg mit Michi Seitz, wenn wir Menüs kreieren, dann holen wir unseren quasi den Jetzt-Moment in dieses Gericht auf den Teller. Dann wird es ja Probe gekocht, dann wird es richtig entwickelt. Ja, und dann gibt es so ein richtiges Probeessen. Und dann wird er noch einmal justiert, wirklich in den ganzen Feinheiten. Wenn dann das Menü an den Start geht, bin ich immer wahnsinnig stolz. Immer wahnsinnig stolz. Und dann sage ich, boah, das ist das schönste Menü, was wir jeweils hatten. Das stimmt dann auch. Aber nach 2-3 Wochen denkst du dir, naja gut, 4 Wochen müssen wir das Menü schon noch machen. Dann beginnt erst wieder die neue Saison, dann kommt von mir aus der Spargel oder der erste Rhabarber oder was auch immer. Also es ist so, diese Unzufriedenheit, das ist das, was du ganz am Anfang mal gesagt hast, in Bewegung zu bleiben, ist ein Prozess, ich glaube, der gehört in dem Moment, jetzt nenne ich mal, ich bin ja nicht immer so der Fan davon, dass man Köche als Künstler darstellt, aber das ist der Künstlermoment vielleicht in diesem Kochanspruch.
Hast du eine besonders, kann man sagen, gute Zunge? Warte, ich sag's anders. Der Lav hat mir erzählt, der muss sich jedes Jahr einmal so richtig leer machen. Der fährt dann in so eine Kur, um sich sozusagen wieder auf Null zu resetten, damit sein Geschmackssinn wieder funktioniert. Und dann macht er so eine, weißt du, so da lässt er alles so von sich, damit er danach wieder offen ist für Genuss und für Geschmack und auch, dass die Geschmacksknospen wieder funktionieren. Hast du das auch?
Also ich merke in der Tat eindeutig gewisse Rhythmen. Also ich mache ja so gerne intermittierendes Fasten, diese 16 Stunden, 16 zu 8, ich habe auch schon 20 zu 4 gemacht.
Aber ich esse halt 20 Stunden und esse 4 nicht, das ist das natürlich mal 24.
Ja, das würde ich am liebsten auch machen. Aber das ist halt so, wenn man zum zweiten Mal 25 geworden ist, dann geht das halt immer ganz so einfach, in meinem Fall jedenfalls. Nee, aber ich merke schon, also diese 16 Stunden nichts essen haben 2 Vorteile. Zum einen, ich habe den Eindruck, mein Körper hat die Chance, ein bisschen innere Balance zu haben. Aber es ist in der Tat so, dass du schon durch so gewisse Pause für Geschmacksnerven, Hirn, Seele, dass das schon, dass du dann in dem Moment anders schmeckst. Das merke ich schon. Ich merke zum Beispiel auch, jetzt habe ich im Oktober wieder das Laufen angefangen, Gott sei Dank. Und ich merke zum Beispiel schon auch, wenn ich so 1-2 Tage laufe und ein bisschen mit allen anderen Einflüssen ein bisschen runterfahre, dass ich dann schon wieder so ein paar Nuancen besser schmecke. Aber entscheidend ist, ich glaube nicht, dass ich die bessere Zunge habe. Ich glaube, sie ist nur besser geschult. Also so Frauen zum Beispiel, ihr habt von Geburt auf an mehr Nervenzellen in der Nase, ihr könnt also besser riechen. Also würde ich mich fragen, es müsste eigentlich die weiblichen Sommeliers, müssten die Männer eigentlich immer in den Schatten stellen. Aber ich glaube dann schon, dass es am Schluss die Schulung ist. Du kannst viel antrainieren und meine Zunge ist vielleicht eher trainiert oder ich bin bewusster mit dem, was ich schmecke.
Ich sage immer zu Männern, wenn man ein Sofa kauft, weißt du, ich habe mir schon ungefähr 40.000 Sofas in meinem Leben angeschaut und ich weiß deswegen, wie ein schönes Sofa aussieht. Der Mann, mit dem ich sonst so zu tun habe oder einkaufe, also jetzt der Mann, also abstrakt gesehen, der geht dann halt gerne einfach irgendwo in ein Geschäft und sagt beim ersten Sofa, das ist super, das nehmen wir. Und das ist genau das, meine Zunge in Bezug auf Sofas ist einfach, weißt du, geschulter. Ich kann dann einfach sagen, nee, das nehmen wir nicht. Weil ich weiß, ja, es gibt noch was Besseres.
Weil wenn man an Kord dran leckt, dann ist es nicht so schön als einem cognacfarbenen Leder. Aber ich verstehe das total. Ja. Es ist ja immer so, um Dinge im Leben zu begreifen, geht es natürlich banal um Wissen, aber oft geht es um das Warum. Also immer dann, wenn dich, egal was es ist, also ich habe jetzt zum Beispiel bei einem Streaming-Dienst, habe ich mir jetzt angeschaut, FC Bayern Behind the Legend.
Ja, ja.
Ja, hat mich mein Kükenchef, der Tobi, hat gesagt, Chef, das müssen Sie anschauen. Sage ich, ja, also, nein. Schauen Sie das an, sage ich, ja, okay. Nein, das müssen Sie anschauen, weil das ist, wie die das alles handhaben. Und wenn du einmal so hinter den Kulissen das siehst, wenn du vielmehr das Warum verstehst, beginnt eine größere Faszination. Ja, wenn du mit Modeleuten redest, die sagen, ja, der Stoff ist so und so und der ist das und das und jenes und dann gibt es hier diese Nahtkunst und alles drum und dran. In dem Moment kommt dieses Verständnis und dann kommt die Faszination. Und deswegen glaube ich, dass so, ein Stern kannst du immer noch ganz gut rationell auch verarbeiten, aber in diesen 2- und 3-Sternen im Moment, da geht's dann um mehr. Da musst du schon ein bisschen vorbereitet sein. Ja. Das macht einfach Sinn, um es besser zu estimieren, ja.
Estimieren ist ein schönes Wort.
So Wort. Ja, estimieren.
Hat er dich auch estimiert, hat meine Großmutter immer gesagt.
Das klingt aber so, wie der Großmutter das gesagt hat. Das klingt jetzt nach einer Umarmung oder Pussy.
Ja, ja, auf dem Parkplatz. So, lieber Alexander, liebe Barbara, wir spielen ein Spiel, weil wir nämlich, es ist ja das Wochenende vom Valentinstag und ich habe übrigens bei dir bei Instagram auch gesehen, ihr seid ja mit euren Boxen voll eingestellt auf den Valentinstag. Da liegt sogar eine goldene Rose bei.
Ja, wir haben das so ein Wettbewerb gemacht, also ein Gewinnspiel. Wir legen in eine von den Starship-Boxen, also für die Valentinsbox, eine goldene Rose rein und dann machst du halt das Paket auf und dann hast du gewonnen. Weil letztes Jahr, wir haben letztes Jahr die Boxen gepackt und eine der Damen, eine der Jüngeren, die die Boxen gepackt hat, hat wirklich ihren Verlobungsring verloren. Es war der in irgendeiner Box drin.
Ist nicht dein
Und Ernst. Es klang natürlich nach einem wahnsinnigen Werbeding, war es aber nicht. Es war wirklich echt und es hat dann ein älteres Pärchen in Nordrhein-Westfalen, hat den Ring dann gefunden, hat uns das Bild geschickt und den Ring, wollte aber persönlich nicht in Erscheinung treten, was man natürlich dann auch akzeptieren kann. Und jetzt haben wir uns dieses Jahr gedacht, legen wir halt eine Rose rein und damit es wirklich schöner ist, eine goldene Rose. Und als ich dieses Video gemacht habe, wo ich sage, hier ist die goldene Rose und alle drum und dran und da schaut's her und parallel jetzt dann festgestellt habe, dass die neue Staffel bei RTL vom Bachelor gestartet ist, habe ich mir gedacht, ich schaue ein bisschen aus wie der Bachelor für Golden Girls. Ne?
Ja, genau, für die Golden.
Aber echt?
Für die Golden. Wollen diese Rose haben? So, pass auf. Also, der Valentinstag steht vor der Tür. Wir spielen ein Spiel und wir sind uns sicher, dass ihr uns allen helfen könnt. Wir wollen endlich wissen, welche Aufmerksamkeiten für den Partner sind gut und welche eher peinlich. Deshalb spielen wir heute Überflieger oder Rohrkrepierer. Wir haben euch kleine Ideen zum Valentinstag aufgeschrieben. Bitte diskutiert. Ist es sexy oder romantisch oder eher sehr peinlich? Wie würdet ihr es finden? Oh, das liebe ich jetzt schon, das Spiel. Vielen Dank. Ich weiß ja auch immer nicht, was mich erwartet. Pass auf. Ein Bodypainting-Kurs, den man gemeinsam belegt.
Es ist in dem Moment ein Überflieger, wenn du so 21 bist und zum ersten Mal deinen Valentinstag machst, weil da ist meistens die körperliche Struktur so, dass du nicht in den Faltenfarbe reinpassen musst.
Genau, warte, ich halt.
Und das ist Unisex, also das ist bei Männchen wie bei Weibchen ist es aber in einem gewissen Moment, hat man eine Natürlichkeit zu seinem Körper gefunden, aber man sagt auch, man muss da nicht noch mit Farbe buchen.
Nein, also ich bin der Meinung, man kann gerne mit dem Pinsel arbeiten, aber nicht mit Farbe.
Also wir zwei, wir sind ja noch in dem Alter, wo wir 9,5 Wochen mit Mickey Rook, haben wir ja quasi noch gesehen. Das
natürlich.
War ja vor 30 Jahren oder sowas, das war ja mehr oder weniger, das war eine Form von Aufklärung. Mhm. Und natürlich versucht man dann die Inspiration aufzunehmen. Und eins kann ich sagen, Honig auf dem Körper kriegst es einfach nicht weg. Nee,
also es macht so gut auch, ist keine Zunge nur
und
wenn,
dann tut es auch weh.
Ich kenne nur behaarte Männer und da muss ich sagen, ist das auch mit dem ganzen Lebensmittelsex, was man sich da irgendwo drauf träufelt und dann ableckt und so.
Nee, und Nutella ist auch nicht gut. Das kriegst du nämlich nie so hin, dass es auf dem Lager ist.
Ich wollte gerade sagen,
egal.
Übrigens, im Hotel musst du immer beim Auschecken sagen, das im Bett ist übrigens Nutella.
Hast du dich wohl auch mit dem Kopf auf dieses Gute-Nacht-Schokolädchen schon gelegt?
Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Po. Das war viel schlimmer. So, ein romantisches, sich erotisch auf dem Bett drapieren. Ist das denkbar? Ist das noch denkbar? Ist das noch, sag ich mal, ist das noch möglich? Ich weiß nicht, ich kenne das Ausmaß deiner Körperlichkeit nicht. Ist es noch denkbar, dass du dich erotisch drapierst?
Ja, aber das ist halt einfach auch, ich finde, erotisch drapieren ist ein bisschen was für Anfänger irgendwie. Also, oder es ist pornorös und dann ist es für den Valentinstag nicht angebracht. Also, ich würde dann, also wenn, dann würde ich eher sagen, in einem sehr reizvollen Outfit,
ja,
mit leichten, tänzelnden Bewegungen den anderen Richtung Bett verführen.
Okay, aber jetzt ganz ehrlich, das gilt, das mit dem Outfit, das gilt hoffentlich für die Frau, weil es gibt für einen Mann, wenn ich das aus meiner Sicht sagen darf, kein erotisches Outfit. Es gibt nur, er ist gescheit angezogen oder er ist nackt. Und dazwischen gibt es für mich nichts. Ich weiß nicht, was einen dazu bringt, als Mann einen transparentfarbenen Slip oder einen Elefantenslip oder eine Nieten-Situation, die man sich so strapsmäßig irgendwie. Ich finde, da ist nichts dabei für mich, sage ich jetzt.
Weißt du, was das schön ist? Ich wusste gar nicht, dass wir so viel gleiche Gedanken im Kopf haben. Als du angefangen hast zu erzählen, für den Mann gibt es nichts, habe ich mir gedacht, da gibt es doch den Elefantenschlüpper.
Der Elefantenschlüpper ist natürlich auf jeder Party immer wieder gern genommen, aber jetzt zum Privaten, wenn es ernst wird, eher nicht.
Ja, hast du total recht. Es gibt für die Frau naturgemäß von den Schneidern dieser Welt wesentlich schönere Bekleidungen mit wenig Stoff. Für den Mann gibt es das da nicht. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass das nötig wäre.
Überhaupt
also,
nicht.
Aber vielleicht zum Beispiel, jetzt gehen wir mal her, stellen wir mal vor, man hat eine Smokinghose an und ein Smokinghemd leicht aufgeknöpft, vielleicht so ein bisschen wie James Bond für Arme und drunter nichts. Du dann die Regung auch siehst beim Antänzeln. Und ich glaube, dass diese Fantasie im Kopf natürlich auch für die Damenwelt zu sagen, da schau her, das ist mein persönlicher, das ist mein Gentleman. Ja,
das könnte doch was sein. Also mir fällt eine Geschichte lustigerweise dazu ein, zum Thema Verkleidung und schick herrichten und so. Ich hatte mal einen Freund und der wollte immer, dass ich als Krankenschwester auftrete, aber so wie es halt, also als Porno-Krankenschwester natürlich, ja. Also aber dann wusste er nicht genau, wo er das besorgen soll, das Outfit. Dann ist er in so ein Berufsbekleidungsgeschäft gegangen und dann hat er mit so einer sehr alten hanseatischen Verkäuferin zu tun gehabt und hat gesagt, er hätte gerne ein Krankenschwesternkleid. Dann hat die gesagt, junger Mann, wissen Sie, heutzutage arbeiten die Schwestern im Krankenhaus ja mit Kittel und Hose. Und dann meinte er, ja, ich hätte trotzdem gerne ein Kleid. Nein, glauben Sie mir, die Damen wollen heute Kittel und Hose, das ist viel besser für die Arbeit. Und so meinte er, nee, ich will das Kleid. Dann sagte sie, welche Größe trägt denn die Dame? Ja, 38. Dann meinte sie, ich gebe es Ihnen dann mal in der 40, dann hat sie ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit und sagt, ja, nee, dann nehme ich sie in 36. Und dann sagte sie, ich bringe ihm mal noch so ein paar OP-Schlappen mit. Und er hat ihm noch so, weißt du, noch so Crocs hingestellt in Weiß. Und meinte er, nee, die Plexiglas-Stilettos, die habe ich hier schon jemand auf der Rewe-Bahn gekauft. Und dann, es war wirklich schwer.
Ich sage Dankeschön für das Kopfkino. Also ich habe aber eher ihn jetzt gesehen, wie er einkauft. Ich habe die Mimik der Entrüstung bei mir selber gespürt, wie er mit der hanseatischen Verkäuferin gesprochen hat. Dankeschön dafür, auch für den Dialekt. Und ich muss sagen, ich finde Plexiglas-Stilettos fürchterlich übrigens.
Ja, ich auch.
Also wenn es gibt Schuhwerk, wo ich echt sage, da muss ich hinstarren.
Ja.
Das sind die Louboutins.
Ja, ja.
Ist einfach so, ich kann das nicht erklären, warum diese blöde rote Sohle und alles drum und dran, die finde ich, oder Valentinos, das sind ganz, ganz großartige Schuhe.
Oh, es gibt
Sagt
ja,
man das Schuhe?
Ja, natürlich. Es gibt ja aber auch, weißt du, wenn Frauen so Füßchen und dann so Evelyn Bordecki. Füßchen. Die hat so Marzipanfüßchen. Die sieht ja eh aus wie so ein Sahneschnittchen mit so einer kleinen Kirsche oben drauf. Und dann hat die noch so Füßchen mit so, hat noch so Riemchen und Dingen und so. Und dann gucke ich da immer so hin. Finde ich schon toll. Wirklich. Finde ich toll. Mein Gott, wir haben hier wahnsinnig viel. Wir sind gut, wir zwei. Wir sind richtig Valentins-Dings. Nacktbild an die Berufs-E-Mail verschicken. Ist das was dich schon tagsüber am 14. so richtig in Stimmung bringt, wenn das so... Ah, du hast ja keine E-Mail. Siehst du, das fällt weg bei dir.
Ja, aber also Also ich weiß es nicht. Also die finde ich Nacktbilder, naja schon, aber ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass ich eins machen sollte. Weil das ist ja, Männer dürfen das ja nicht. Das ist, nennt man Dickpick, glaube ich, ne?
Ja, also aber man auch, muss wenn ja nicht gleich zwischen die Beine fotografieren. Man
ja,
kann
was
ja
soll
auch
denn so der Mann dann? Ja, das ist aber genau der Punkt.
Das offene
also
Smokinghemd schon mal
anteasen
vielleicht?
Die erogenen Zonen einer Frau sind wirklich, also wenn du es so sehen möchtest und vor allem bildlich darzustellen, bitte, ja, die gehen ja wirklich von der großen Zehe bis hoch, ich sage mal, selbst Nacken, Hals, Frisur, alles. Also es gibt vielleicht außer der Armbeuge fällt mir jetzt nichts ein,
und
was
der
man
Mann?
Nicht gut fotografiert.
Und
ja,
der Mann?
Ich weiß es nicht. Du kannst das selber dein Internet fotografieren. Überleg einmal, wie das schaut doch unwürdig aus.
Ja, aber ich meine, und ich versuche das auch regelmäßig. Da muss man, braucht halt lange Versuche. Also man muss sich schon mal so 2-3 Stunden Zeit nehmen, bis man also dann die Sache so beleuchtet und in Szene gesetzt hat, dass man sagt, jetzt kann ich es abschicken. Ja, naja.
Also ich sag mal, ich finde erotisches Bildmaterial durchaus, also ist eine Option, wenn man gelernt hat, mit der Kamera und dem eigenen Körper umzugehen. Auch für Fortgeschrittene.
Du bist sehr, sehr lustig. Okay, warte mal, eingetragen. Oh Gott, getragenes Schlagsahne und Schokosauce im Bett. Nee, das haben wir schon besprochen. Das machen wir nicht, der Alexander und ich. Machen wir nicht. Nee. Pass auf, ich wollte noch mal ein bisschen mit dir darüber sprechen, dass du hast ja, und das schlägt sich ja auch in deinem neuen Buch wieder, weil es einfach gesünder ist. Du hast ja das Wissen darüber, wie wir alle 100 Jahre alt werden können, wenn wir uns richtig ernähren.
Ja. Ja, das ist die Oma. Meine Oma wurde ja 104. Die ist im November 2019 bei uns quasi in ihrem Zimmer, im Hotel, hat ein eigenes Zimmer logischerweise gehabt, ist die auch wieder friedlich eingeschlafen. Also ich hielt das für einen wunderbaren Evolutionsmoment. Sie ist in dem Haus geboren, im Ersten Weltkrieg kann man sagen, und ist in diesem Haus gegangen und dann auch noch, Gott sei Dank vor Corona, weil die hätte diese Schließungen von dem Hotel, diesen Lockdown, das hätte die mit 105 dann nicht mehr verstanden. Die hätte jeden Tag gesagt, was ist los? Also ich glaube, die hätte dann halbe Kriegsängste oder sowas wieder gehabt. Also das ging für sie wirklich alles toll aus. Und die Oma hat ganz anders irgendwie sehr diszipliniert gelebt. Die hat früh sehr viel gefrühstückt, ganze Körner quasi vom Brot gegessen und dann hat sie ein bisschen Mittag gegessen bei den Mitarbeitern, hat nie Nudeln gegessen, weil die hat immer gesagt, ein Mehlquatsch, das isst sie nicht, hat nachmittags einen Käsekuchen gegessen, aber nur oben die Quarkschicht, nicht zum Beispiel den Boden. Und dann hat sie sich in den letzten Jahren, hat sie sich immer ein bisschen Cognac in die Sahne mit reingerührt, wenn es dazu gegessen hat, habe ich mir gedacht, na so kann man sich das Leben auch schön essen, hat sie recht. Und abends hat die diszipliniert immer, also 2 Gläser Rotwein getrunken. Mhm. Es durfte aber nachgeschenkt werden, also sie hat schon ein bisschen die Lücke genommen und hat sich dann 5 so Kartoffelchips und 5 diese Erdnüsse in Knusperschicht abzählen lassen und da waren die an der Bar gesessen und hat das gegessen. Sehr asketisch hat die gelebt. Vielleicht muss man sagen, dass sie dann, wie sie so 90 wurde, hat sie immer halb Rotwein, halb Sekt getrunken abends, 2 Gläser und mit 100.
Halb Rotwein, halb Sekt gemischt?
Ja, das nennt sich kalte Ente. Das ist eine Bowle aus den, weiß ich nicht, die nennt sich kalte Ente. Ja, okay. Aber es ist gar nicht so schlimm. Das ist wie, weil wenn der Sekt ein bisschen süßlich ist in Rotwein rein, dann geht es sogar. Aber man hat halt den Eindruck, man verhunzt. Aber viel spannender war, ab 100 hat sie sich gedacht, jetzt macht es mal ein wenig gesünder. Und dann hat die rote Betesaft mit Sekt getrunken. Und das kannst du, da musst du 100 werden, weil das kannst du nicht trinken, weil das schmeckt ja wie vergoren. Also das war wirklich, also das ist Respekt. Und aus diesem Moment, ich habe das mal so analysiert, was die Oma gemacht hat, dass die früher einen Sauerkrautsaft getrunken hat. Der ist für den Darm einfach wahnsinnig gut. Die ist immer jeden Tag spazieren gegangen. Und da habe ich mir gedacht, das, was ich mit intermittierendem Fasten und so weiter alles mache, diese asketischer Moment, wie sagt man das?
Askese,
dankeschön. Die einzubauen, hat die ja gelebt.
Ja.
Und so bin ich dann hergegangen und habe gedacht, na dann machen wir halt auch mal was und analysieren das ein bisschen für einen, also ich für mich selber und habe dann ein paar Rezepte zusammen gemacht, die quasi vielleicht helfen, ein bisschen gesünder zu bleiben.
So, und das ist ja im Prinzip, ich sage jetzt mal, theoretisch haben wir es ja drauf, oder? Also theoretisch ist ja jetzt ernährungsmäßig keine Überraschung mehr in der Forschung zu erwarten, weil wir wissen ja jetzt eigentlich, was uns gut tut. Gab es trotzdem die ein oder andere Überraschung oder Entdeckung, die du gemacht hast, die dir nochmal ein bisschen was beigebracht hat?
Ja, entscheidend ist natürlich, dass diese ganzen, also dass das Superfood-Gedöns, um es mal so zu sagen, was man über eine Acai-Beere und so weiter, wie es alle heißt, dass das nicht notwendig ist. Also ich glaube, was mir erst in den letzten 2 Jahren, wie ich mit dem Buch zu tun hatte, eigentlich bewusster geworden ist, ist wirklich diese Fermentation, also der Sauerkrautsaft, den die Oma früh getrunken hat. Da ist halt so viel von diesem Mikrobiom und so weiter drin, das einfach für die Darmgesundheit gut ist. Und die macht relativ viel Sinn. Also ich habe mir wirklich so vor ein paar Jahren über Magen-Darm-Trakt als habe ich mal keine Gedanken gemacht. Das, für mich war das halt, wie soll man sagen, der Ausgang. Ja. Aber eigentlich ist es natürlich ein wahnsinnig intelligenter Moment. Es gibt ja die somatische Intelligenz, hat man ja immer gesagt. Also es gibt doch diese Erzählungen, dass früher Kinder an die Tafel gegangen sind, haben sich die grüne Kreide genommen und haben da reingebissen. Das ist jetzt ein bisschen her, so 50 Jahre vielleicht, würde ich mal sagen. Da gab es noch Kreide. Das hat damit was zu tun, dass die eisenhaltig war. Und der Darm weiß, was dir fehlt.
Und sendet es dir. Hirn. Deswegen gibt es ja auch, genau. Sagt man ja auch immer, lass die Kinder, wenn die halt die ersten 4 Jahre nur das und das essen wollen, dann soll man sie es auch lassen, weil die das dann brauchen.
Ja, man muss nur aufpassen. Durch industrielle zubereitete Nahrung verlierst du diesen Zugang zur eigenen somatischen Intelligenz. Also du solltest frisch kochen es ist letztendlich immer der Schlüssel dazu, dieses selber kochen, frisch kochen ist leider so, das ist das Einfachste und ist auch das Beste. Dann bleibt ja nämlich dieser Bezug zwischen quasi Darmschlauheit und Hirn, die bleibt in dieser Achse erhalten. Und das habe ich eben in der Fermentation noch mal ein bisschen gefunden, also Stichwort Sauerkrautsaft. Muss man aber schauen, dass man einen hat, der nicht unbedingt gleich so durchpasteurisiert ist, dass da halt auch nichts mehr drin ist.
So, okay, also das heißt, der Darm ist mitunter schlauer als... wenn man es gut macht, sollte der Darm schlauer sein als der Mensch, der noch mit dran hängt. Ja. Mit der Fermentation, was ist das jetzt nochmal mit der Fermentation? Was ist die Fermentation im Sauerkrautsaft?
Naja, wenn du jetzt zum Beispiel, Fermentation ist nichts anderes, als wenn du jetzt Weißkraut schnetzelst in feine Streifen, dann gibst du ja ein bisschen an Salz mit dran, knetest es einmal durch und dann lässt du ja quasi über die Mikrobakterien, die da sind, fängt es an zu reifen. Also sprich, wird Sauerkraut. Und durch dieses Sauerwerden wird es auch haltbar.
Ja.
Und diese Mikrobakterien, die da drin sind, die sind wahnsinnig gut als Ernährung für die Bakterien im Darmtrakt. Also um das einfach zu sprechen. Fasssauerkraut kaufen, das nochmal einkochen, bisschen essen, ist einfach gut.
Sauerkraut, okay, kaufe ich mir jetzt sofort. Und was mir eine Freundin immer macht, ist so ein Rote-Bete-Saft mit Zitronen und Knoblauch. Das ist auch wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist auch Fermentation im besten Sinne. Oh, das könnte ich gerade aus der Flasche raustrinken. Aber letztens habe ich es ein bisschen sehr lange im Kühlschrank stehen gehabt. Also über die Weihnachtszeit und nach 3 Wochen ist es mir aus dem Kühlschrank rausgefallen. Und dann dachte ich mir, mal gucken, ob es noch gut ist. Und dann habe ich das hatte so einen Plopp-Verschluss und dann habe ich das aufgemacht. Und das war wie so ein Tischfeuerwerk. Das hat sich, glaube ich, über mehrere Sekunden in pinkenem Strahl durch die gesamte Küche gespritzt. Ich war danach, das war wie in so einem schlechten Film. Ich war komplett von oben bis unten voll mit diesem Zeug und das hat ja auch eklig gestunken, weil das war dann vergoren, wie du sagst, eben rote Beete, Zitrone, Knoblauch und Ding. Das hatte so richtig schon Fahrt aufgenommen. Das war sehr, sehr, sehr schön.
Ja, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, außer dass ich natürlich in dem Moment diesen vergorenen Knoblauch rieche. Also Knoblauch soll ja sehr gesund sein, aber da ist zum Beispiel. War ja schön pink.
War schön, immerhin war es pink. Ja, eben. Ja. Na gut, also das heißt, sich ein bisschen, aber ich meine letztendlich, es ist genau das, was wir alle wissen und was ja aber auch immer wieder Spaß macht, sich von der neuen Seite eigentlich wieder zuzuführen und auch irgendwie sich durchzulesen und auch ins Leben zu integrieren. Halt, keep it simple, hör auf dich und so und stopf dich nicht zu mit irgendwelchem künstlichen Zeug. Dann ist es irgendwie letztendlich, sind wir auf einem guten Weg.
Ja, es ist, steht auf den Produkten, die du kaufst, alles drauf. Also die Kohlenhydrate, die Eiweiß, Fett, Zeug, also die Kalorien. Zum Beispiel ist diese Ampel mit Gelb, Grün, Rot und so weiter auf den Produkten, die halte ich für nicht den richtigen Weg. Denn also diese Ampel zählt ja quasi Fett, Zucker, Salz und so weiter, ja. Mhm. Und wenn da viel davon drin ist, ist es rot. Wenn ich jetzt, wenn die Oma jetzt zu Hause Vanillekipferl backt, ja, also, oder sagen wir mal Plätzle, und da machen wir jetzt einfach von mir aus Ei, Mehl, Butter, Zucker rein.
Ja,
wenn
die
das
backt,
das ist, das, die Ampel ist sowas von rot, aber es gibt halt einen Unterschied. Die Oma kauft halt ein Gutsmehl, die kauft vielleicht eine Weidemilch, eine Weidemilchbutter, die kauft vielleicht einen Rohrzucker, die hat vielleicht vom freilaufenden Huhn das Ei. Und das ist ein ganz, das ist was ganz anderes. Mhm. Und deswegen ist diese Ernährungsampel im Supermarkt, finde ich, irreführend, weil die nicht auf die Qualität der Produkte eingeht. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen Fett und Fett. Das ist einfach so.
Ja. Ja, ja, da hast du recht. Wolltest du Koch werden oder musstest du, weil du da so reingeboren warst und weil du irgendwie dachtest, okay, gut, das ist jetzt alles da, dann gehe ich da rein, weil es eine Traditionsgeschichte war bei euch?
Nee, also ich wollte erst Tierarzt werden. Mein Vater war ja Jäger, wir haben einen Jagdhund gehabt. Und ich war so 6, 7 Jahre und der Hund und ich, wir waren so eine Einheit. Und deswegen wollte ich natürlich Tierarzt werden. Und dann hat er mal genießt und da habe ich gedacht, er hat Schnupfen. Mhm. In meiner ersten Anamnese habe ich den dann mit Eukalyptussalbe die Brust eingeschmiert.
Gut.
Das hat er auch gut gefunden, weil das schön streicheln ist. Aber mit den Dämpfen war das natürlich nicht so gut. Da war er ein bisschen aufgeregt, durch die Wohnung ist er gesprungen. Habe ich ja gedacht, ich bin der erste Wunderheiler. Und dann kam zufällig mein Vater. Und dann hat der Hund die Not-OP in der Badewanne bekommen. Und dann hat er damals gesagt, ich hätte jetzt schon mehr Talentschnitzel zu panieren als Hunde zu heilen. Und dann später wollte ich mal Rambo werden.
Und Jedi-Ritter auch. Wolltest du nicht auch Jedi-Ritter werden?
Ja, natürlich, aber keine Ausbildungsstelle. Ne?
Nichts.
Du kriegst kein nichts.
Gerade nichts. In Franken ist ja, als Jedi-Ritter hat man es da schwer. Ja.
Ja, und die dunkle Seite der Macht haben wir in Bayern auch. Also ich hätte alles offen, aber keine Chance. Und ich wollte Rambo werden, weil ich den Film gesehen habe, aber vor allem auch, wir hatten ja durch die Hofer Filmfestspiele so internationale Stars da wie Udo Jürgens oder Gitte und auch Schauspieler und so weiter. Und das war schon auch James Last mit der ganzen Band, Yeses Maria. Da war schon so auch, ich weiß nicht, warum ich dann Rennfahrer werden wollte, aber also Schlagersänger wollte ich nie werden, aber Rennfahrer. Ich weiß gar nicht, wie das in den Zusammenhang, ja, weil die immer so mit so Wahnsinnsautos kamen.
Naja, also das ist ja jetzt klar. Das ist ja schon mal klar. Also, aber du hattest schon den Drang nach oben, oder? Also das ist ja oft so, dass die Leute dann schon so ein bisschen nach oben schielen. Gibt ja auch welche, die haben keinen Bock auf die erste Reihe, aber du warst schon der Typ, der gesagt hat, okay, ich stelle mich auch mal nach vorne und führe was vor, mach was oder tu irgendwas und werde dann dafür auch entsprechend gelobt und gratifiziert.
Also was ich jetzt sage, muss man richtig verstehen, sonst wirkt es total überheblich. Mhm. Und so soll es überhaupt nicht drüber kommen. Das ist die Natürlichkeit, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin im Hotel aufgewachsen. Das heißt,
Bühne.
Bitte?
Bühne. Hotel ist Bühne. Ja.
Genau. Ohne, dass ich das ja wahrgenommen habe. Also man hat mich, wie ich 6 oder 7 Jahre war, schon an Tisch 12 hingeschickt. Geh mal dahin, das sind gute Freunde von deinem Vater. Wenn alle Gäste, die im Haus waren, ob das damals Fürst Bismarck war oder damals mit dem weißen Lamborghini gekommen, Wahnsinn. Völlig egal, welcher Gast da war, Baron Oppenheim und so weiter. Ich war quasi immer der Sohn ja schon vom Chef und so weiter. Das heißt, ich war automatisch schon beobachtet, ohne dass ich das jemals mitbekommen habe. Das Personal, die Mitarbeiter, ich war beobachtet. Wenn ich zum Bäcker über den Marktplatz gegangen bin, wurde ich beobachtet. Das heißt, es war schon immer so, dass das eine, das war natürlich für mich, dass wenn wir in Würzburg, ich mit meinen Jungs irgendwas angestellt habe, mich hat man halt gekannt. Und das habe ich nie als hinderlich, schlimm oder irgendetwas verstanden. Aber genauso, deswegen war auch Fernsehen für mich, dass man eine Außenwirkung hat und dass man erkannt wurde, ein völlig, ja, okay, ich wurde schon immer von wildfremden Menschen angesprochen. Und wenn man das jetzt so sagt, dann denkt man, was ist das für ein überheblicher Knopf, als wäre das alles selbstverständlich für ihn. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint, aber ich bin in dem Umfeld der Wahrnehmung meiner Person aufgewachsen und deswegen habe ich auch keine Probleme damit umzugehen.
Mhm. Ja, aber du bist eben, also es war ja für dich du bist, im Prinzip warst du auf der Schiene von Anfang an, weil zum Beispiel, ich habe letztens mit Frank Rosin geredet und der hat gesagt, ich wollte immer mit einem Aktenkoffer rumlaufen und wollte auf dieser Bundesstraße, die bei ihm vor der Tür rumgeht, da wollte er mit einem eigenen Auto drauf entlangfahren in die Zukunft sozusagen. Also der hatte so eine Vorstellung. Das war jetzt bei dir nicht so, sondern du warst im Prinzip, du warst von Anfang an eigentlich da dabei.
Ja, irgendwie schon. Und es ist, ja, es wird ja halt, mein Vater damals, wenn man wirklich in die 80er zurückgeht, da war das Posthotel in Würzberg. Der Erbprinz von Ettlingen war damals noch auf dieser Augenhöhe, später dann noch Flaums Posthotel. Also wir waren innerhalb Deutschlands, wir waren schon ein bisschen dabei. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass du ja auch siehst, wenn Leute reinkommen, wie die, also man ist ja zu dem Gastronom gegangen oder zu dem Hotelier, und das war ja damals noch von Seiten Hoteliers Gastronom ein bisschen unterwürfig. Das war ja noch dieses mehr bisschen dieses Dienen, aber es ging schon um eine ganz spezielle Aufmerksamkeit zwischen quasi, nennen wir es mal, Hotelier und seinem Gast, ja. Mhm.
Was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Wird es ein gutes Jahr?
Also ich weiß, dass es anstrengend wird, aber warum? Das ist es irgendwie immer. Mhm. Ja, es gibt in der Tat einen Paradigmenwechsel, der hat eigentlich jetzt letztes Jahr stattgefunden. Das hat was mit dem 50. zu tun, weil ich sage jetzt, ich habe jetzt noch 10, 15 Jahre, dann muss also alles soweit abbezahlt sein, weil dann kannst du nicht noch einmal ein neues Fass aufmachen. Das geht nicht, ja. Und in diesen Jahren von denen, wo ich 30 war, bis, sagen wir mal, 49, haben wir, was Würzburg und Nürnberg so angeht, immer auch gern mal das Wort Visionen benutzt. Also wir haben ein bisschen an Visionen gearbeitet. Und durch diesen Lockdown 2020 und natürlich hat sich der in 21, wissen wir ja, so ein bisschen reingezogen, habe ich jetzt eine neue Mitarbeiterin mir an quasi ins Team geholt, die Priska. Und die muss jetzt strategische Entwicklung machen. Und ich habe gesagt, Priska, weil ich schaffe das zeitlich nicht. Das müsste eigentlich ich als Chef machen, aber ich schaffe das zeitlich nicht. Und das ist die erste Erkenntnis, die du selber haben musst. Also musst du jemanden holen, der das mit dir zusammen macht. Das heißt, mehr abarbeitet, aber auch natürlich Know-how mit reinbringt. Und ich habe gesagt, wir machen keine Visionen mehr. Ich will nicht mehr über Visionen reden. Wir reden jetzt im Moment, was die Weiterentwicklung von Würzburg und Nürnberg angeht. Wir analysieren die Megatrends. Was wird die nächsten 20, 30 Jahre ein großer Trend sein? Da gibt's ja, ich glaube, 10 Megatrends. Wir haben uns dreimal rausgesucht, die für uns wichtig sein werden als Unternehmen. Und das wird jetzt für dieses Jahr wahnsinnig spannend, weil wir das Strategiepapier entwickeln, damit wir für die nächsten Jahre einfach da in diese nächste Ebene, in diese Entwicklung reingehen können, weil ein Team braucht auch immer ein Ziel. Ja, das ist ganz wichtig, weil sonst weißt du nicht in deinem täglichen Handeln, an welchen Leitplanken des Unternehmerischen oder des Tuns selber kannst du dich orientieren. Ja, und das wird, deswegen freue ich mich auf dieses Jahr, wie wir jetzt einfach mal sagen, ganz knallhart analysiert, das sind die Megatrends, die setzen wir um.
Wenn wir jetzt sagen, in unserer Jugend war ja, sag ich mal, das italienische Essen jetzt so das Maßgebende, und dann wurde es irgendwann vielleicht mal das asiatische und dann war es die Fusion Food und so. Was glaubst du, wenn wir jetzt nur was das Kulinarische angeht, wenn wir da so in die Zukunft gucken, was glaubst du, wird da der Trend?
Also das, was in der Spitzengastronomie vor allem immer als Vorreiter passiert, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft auch. Ja, also ich gehe jetzt mal nicht so weit zurück, aber als die Globalisierung begonnen hat, ist plötzlich die Avantgarde-Küche der Spanier so wichtig gewesen. Und da haben wir dann auch mit verschiedenen Texturen versucht, zum Beispiel aus Melonen, haben wir dann Kügelchen hergestellt, die aussahen wie Saiblingskaviar. Also das dann kam ja durch die Globalisierung, die ja alle an den Arbeitsplätzen und so weiter stattgefunden hat, kam ja plötzlich die Gegenbewegung, also dieses wieder Heimat verstehen. Ne? Also ich denke auch nur so an die WM, die wir damals in Deutschland und so weiter hatten. Und damit kam ja diese Regionalisierung wieder rein. Ja. Und warum ist der japanische Stil, es geht gar nicht ums Produkt allein, sondern der japanische Stil im Moment so en vogue? Oder wenn ich noch vor 5, 6 Jahren ist man hergegangen und hat etwas fantasievoller auch kreiert und gegessen. Das macht man heute nicht mehr. Also heute bleibt der Klassiker, bleibt mehr der Klassiker. Er bleibt sehr ehrlich, sehr geradlinig, aber wird natürlich mit neuen Techniken auch in die neue geschmackliche Ebene gebracht. Und parallel gibt es diese Einflüsse der Klarheit der japanischen Küche. Und jetzt sage ich mal ganz einfach, wir kommen im Moment mit der Welt doch alle miteinander nicht mehr zurecht. Also du weißt nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Du verstehst nicht, warum, wie konnte sowas wie ein Erdogan, du verstehst es nicht. Ein Trump, du verstehst es nicht. Ein Brexit, du verstehst es nicht. Du verstehst eigentlich die Welt nicht mehr und alles, was du tust, hat immer irgendwas Fehlerbehaftetes. Also wenn ich sage, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Hamburg, dann denke ich darüber nach, hättest du eigentlich ein E-Auto schon haben sollen. Gleichzeitig, wenn ich ein E-Auto habe,
es gibt kein richtig mehr. Genau. Es gibt nur noch ein bisschen falsch, total falsch und mega falsch. Ja.
Und genau deshalb, wenn die Leute zum Essen gehen, die Klarheit der japanischen Küche lässt dir quasi keine Rätsel. Du bekommst etwas eindeutig und klar zu sehen. Du kannst es eindeutig und klar schmecken. Ein Klassiker wie von der Oma ist eindeutig und klar. Du möchtest dann nicht nochmal bei Himmel und Erden nochmal Vanillezwiebeln mit drin haben. Du willst keine Vanille mehr. Du möchtest es eindeutig und klar. Du möchtest etwas haben, das dir Sicherheit, Stabilität gibt. Also das heißt, das Spiegelbild der Küchen war schon immer davon geprägt, wie es gesellschaftlich gerade aussieht. Und deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wo es hingeht, außer dass ich jetzt glaube, dass wir noch keinen Wechsel haben werden. Die Leute wollen verstehen, was sie essen. Sie brauchen noch so deutlicher dieses Warum oder das Storytelling beim Essen mit dabei, damit sie möglichst viel estimieren können. Sie wollen wissen, was sie tun. Sie wollen ein moralisch auch ein gutes Gefühl haben, dass wenn ich jetzt da was esse, ich möchte das Gefühl haben, ich habe jetzt das auch das Richtige getan. Ja. Das ist zum Beispiel in Würzburg so. Ich glaube, wir haben, ich würde sagen, fast 90% aller Dinge, die wir anbieten, kommen aus Franken. Wir machen unsere Sojasauce selber. Also mit fränkischen Sojabohnen und Getreide machen wir seit einem Jahr im Keller unsere Sojasoßen selber. Also das heißt, wenn du das dann isst, gibt es dir ein Gefühl, jetzt ist erstmal alles richtig.
Ja, genau.
Und dann muss es dir diese Klarheit, diese Nachvollziehbarkeit geben, dass du sagst, ja, also nicht lost in space, sondern ganz bei dir.
Das ist die beste Zusammenfassung, die ich mir überhaupt nur vorstelle. Wirklich, das war jetzt richtig. Das war fast ein akademischer Exkurs. Das meine ich im Ernst. Du, weißt du was?
Vielen Dank.
Das Gespräch mit dir war wie ein japanisches Essen. Alles richtig und mit einem guten Gefühl raus. Und mach dich schwer, mach dich müde, mach dich schwer.
Also ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Es ist ja einfach so, ich muss zugeben, dass ich ja zum Beispiel ganz speziell, was Podcasts und so weiter angeht, ich mag dieses Medium, ich mag das wirklich, ich mag Radio wahnsinnig gerne, weil du einfach, dadurch, dass du ja wenig siehst, sondern viel hörst, so viel Bilder im Kopf entstehen lassen kannst. Und es gibt nur ganz wenige Personen, auf die ich mich wahnsinnig freue und immer schon gedacht habe, na wann bin ich endlich dran? Und eine davon bist natürlich du. Ja. Na,
jetzt bist du dran.
Ich verehre dich schon immer, weil das, was du mitbringst, hat so viel Einzigartigkeit, hat so viel Fröhlichkeit, hat so viel Schönes. Und ich meine das jetzt nicht nur allein auf die Optik reduziert, sondern vom Herzen, von deiner Laune, von deiner Art und Weise, dass ich ganz klar sage, du bist eine der wahrscheinlich spektakulärsten Damen, die ich in meinen Jahrzehnten wirklich erleben durfte. Dankeschön, dass ich dabei bin. Und das war ein bisschen Valentinstag übrigens. Ich wollte ein bisschen auch sagen, wie man es am Valentinstag macht.
Ganz
und
genau.
Jetzt gehen wir ein Sofa kaufen. Was hältst du davon?
Jetzt kaufen wir so. Wir zwei sind uns ja in allem einig. Und dann ziehe ich mir das Krankenschwesternkostüm an und du knackst dir dein Smokinghemd auf. Wir haben einen Plan, ladies and gentlemen. Alexander Herrmann!
Vielen Dank.
So, ich gehe jetzt gleich mal Rote-Bete-Saft mit Sekt mischen und stoßen wir gemeinsam an. Und dann, Clemens, für dich ist es ja nicht mehr so lang, sind wir bald 100.
Die drei Jahre schaffe ich noch.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zugehört habt. Und ich kann euch versprechen, in der nächsten Woche geht's munter weiter hier mit einer neuen Ausgabe. Wer sich interessiert für das, was ich beruflich mache, dem empfehle ich einfach mal auf unserer Plattform ein bisschen zu schmökern. Da gibt's nämlich jede Menge lustiger Gespräche zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de